Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist wieder Anton Kliszewski dabei, der uns heute mehr zum Thema Sport handelt fair erzählen wird. Und deshalb würde ich gerne gleich einsteigen. Worum geht es denn überhaupt bei der Kampagne? Herzlich willkommen zum Podcast Projekte erfolgreich finanzieren, der Podcast für gemeinnützige Organisationen mit Mira Pape.
Ja, danke Mira. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil des Podcasts. In der Kampagne Sport handelt fair, für alle, die sie von der Kampagne vielleicht noch nicht mitbekommen haben, das ist ein Zusammenschluss von Akteurinnen aus dem Bereich Sportvereine, aber auch NGOs, Kommunen und Fanorganisationen, die sich gemeinschaftlich für die Themen fairer Handel, Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit einsetzen. Auch der FC Internationale beispielsweise, in dem es in der letzten Episode ging, ist Teil dieser Kampagne, aber dann auch Fairtrade-Städte, eine Welt, Läden oder Netzwerke, Kommunen, also wirklich ein breiter Strauß an verschiedenen Akteuren. Und warum gibt es die Kampagne eigentlich, oder werde ich dann öfter gefragt. Vielen ist nicht bewusst, dass unter 1% aller weltweit produzierten Sportbälle, damit werben wir gerne, nicht fair gehandelt sind, also nicht zertifiziert sind und damit unter konventioneller Herstellung wahrscheinlich in vielen Entwicklungsländern unter schwierigen Bedingungen, um es mal positiv auszudrücken, produziert werden. Und das ist sozusagen eines der Grundsätze der Kampagne, diesen Aspekt fair statt mehr, überhaupt den deutschen Sport auf nachhaltige Konsummuster umzustellen. Denn wir haben laut aktuellen Studien, glaube ich, fast ein Volumen von knapp 20 Milliarden, was Deutsche für Sportartikel ausgeben. Also ein extremer hoher Wert, wenn wir bedenken, dass wir knapp 90.000 Vereine haben, über 23 Millionen Mitglieder, die organisiert sind. Also welche Power wir hätten, wenn wir sozusagen auf nachhaltige Konsummuster umstellen würden. Deswegen machen wir natürlich im ersten Schritt erstmal Aufklärungsarbeit und Beratung, denn vielen ist das Thema in der Breite gar nicht so bewusst und dass man da einen großen Einfluss hat, auch im Sport. Und natürlich Netzwerkaufbau und Arbeit, Vorstellung von guten Aktionsbeispielen, von Organisationen oder Menschen, die schon vorangegangen sind. Und wir arbeiten eigentlich in drei verschiedenen Formaten. Eine Intensivarbeitsgruppe, wo wirklich die KernakteurInnen zu sich treffen, eine AG-Bildung, wo dann speziell ja, Bildungsprogramme oder Kooperationen für Bildungsmaterialien entworfen werden und eine AG-Sport, die, wie der Name schon sagt, sich ganz konkret mit Sportaktionsbeispielen oder ja, Aktionsspieltagen auseinandersetzt.
Ja, ist ziemlich krass, so die Statistiken, die du gerade genannt hast. Also irgendwie echt erschreckend, wenn nur 1% der Bälle auch fair produziert werden. Wenn ich jetzt ein Verein bin und ganz neu zu dem Thema komme, vielleicht haben wir gerade angefangen und gemerkt, oh, das ist irgendwie was die Vereinsmitglieder auch interessiert. Wie fange ich überhaupt damit an?
Genau, das kam ja so aus der ersten Episode des Podcasts bei uns beim FC Internationale so ein bisschen raus. Und das würde ich auch aus Sicht der Kampagne definitiv so sagen, dass man vielleicht ein Thema braucht, mit dem man startet, wo man zeigen kann, das bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit oder das bedeutet fairer Handel konkret im Sport. Und deswegen nutzen wir in der Kampagne wirklich dieses Beispiel von Bällen, eben von diesen fair gehandelten Bällen und dieser Statistik, dass unter 1% der Bälle nicht fair gehandelt sind. Und das ist 1% der Bälle nicht fair gehandelt sind, warum. Und ja, wir versuchen natürlich im ersten Schritt die Vereinsorganisationen und Mitglieder erstmal zu beraten und zu dem Thema erklären, was es eigentlich für Mittel, was es für Siegel gibt, weil bevor man sich irgendwie umstellt, muss man natürlich nochmal einen kleinen Überblick haben, inwiefern man im Verein sozusagen fairen Handel oder faire Beschaffungsmuster umsetzen kann. Und dann aber auch mit so Beispielen wie: Wir haben eine Kooperation mit einer Fairtrade-Stadt, die bietet einen Workshop an, wo man fair gehandelte Bälle am Ende herausbekommt, aber muss an dem Workshop erstmal teilgenommen haben. Ne? Also man hat die Sensibilisierungsmaßnahmen im ersten Schritt, geht zum Workshop, kriegt danach ein faires Bälle-Set, bringt das in den Verein und ist dann im besten Fall ein Multiplikator, der das dann den anderen Vereinsmitgliedern das Thema näher bringt. Denn ich finde, so eine Peer-to-Peer-Netzwerke oder auf Deutsch, ne, wenn es vom Trainer zu Trainer oder vom Spielerin zu Spielerin geht, viel cooler, als wenn jetzt zivilgesellschaftlicher Akteur oder eine Lokalpolitikerin da das von draußen heraus den Sport plötzlich erklären möchte, wie er sich zu positionieren hat. Und das Gleiche kann man eigentlich mit den Trikots oder anderen Textilien auch so machen.
Das heißt, dass ihr regelmäßig solche Workshops anbietet und ich als Vereinsvorstand oder Trainer einfach zu einem dieser Workshops hingehen kann und mich da informieren kann?
Genau, also die Kampagne ist ja sehr, sehr divers, wie man merkt, aus den verschiedenen Organisationen, die da drin sind. Also die haben auch alle eigene Angebote. Von daher der Hinweis, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal auf die Website sporthandelfair.com gehen und euch mal die verschiedenen AkteurInnen dort anschauen. Genau, einerseits geben wir Beratung für den fairen Einkauf und die Beschaffung, überhaupt erstmal zu sagen, welche Siegel gibt es auch ganz konkret im Sport, welche Materialien gibt es bei den Sporttextilien, Bio-Baumwolle, Baumwolle, Recycled Polyester, Polyester, was ist das eigentlich alles, irgendwie aus diesem Dschungel mal herauszukommen und dann eine Handlungsempfehlung auch zu geben. Workshops, Vorträge und Podiumsdiskussionen machen wir auch. Zum Beispiel haben wir digital Vernetzungstreffen umgesetzt mit fast 100 Sportvereinen, die dabei waren. Und da haben wir einerseits aufgeklärt, aber auch in Breakout-Rooms ganz konkret mit den Vereinen besprochen, wo da hapert es. Ne? Es ist die Strategie, wie bringe ich es rein? Wie bilde ich eine AG Nachhaltigkeit im Verein? Wie kann ich den Vorstand auch überzeugen von fairen Produkten? Auch diese Argumente, es ist zu teuer, ich weiß nicht, wo man es findet, erstmal zu entkräften und Unterstützungsleistung zu geben. Das Gleiche muss man eigentlich bei Vorträgen auch immer machen. Dieses Argument mit dem 1% vergarnete Bälle funktioniert eigentlich immer ganz gut, so als Aufhänger. Oder viel in Podiumsdiskussionen, auch um dieses Thema auch in die Landessportbünde mitzubringen, dass sie verstehen, dass sie da die Vereine auch unterstützen können. Also da probieren wir so eine, ja, vielleicht so eine Lobbyveranstaltung oder eine Lobbyorganisation für den fairen Sport zu sein. Wenn wir jetzt eine Stufe höher gehen, wo wir jetzt nicht ganz konkret die Vereine ansprechen, sondern direkt die Marktteilnehmer, dann machen wir auch Marktdialoge, zum Beispiel mit Sportartikelanbietern, um zu sagen, hey, wir können uns vorstellen, dass wenn ihr das und das umstellt, das dem Amateursport auch zugute käme, können gerne auch mal ein Pilotprojekt mit Vereinen machen, die dann gerne auf faire Produktionsmuster umstellen. Gerade sind wir dabei, eine große Marktlücke mal zu füllen, nämlich eine Liste von fair gehandelten und ökologischen Sportartikeln auf die Website zu packen mit Filterfunktionen, die wir vorab ausgewählt haben. Weil das wird mir bei verschiedenen Treffen immer wieder kommuniziert. Ja, ich würde ja gerne was machen, aber ich weiß gar nicht, wo man die Materialien findet. Und das haben wir jetzt mal als Transferleistung mal aufgestellt, wird dann hoffentlich im August, September dann veröffentlicht. Und ja, um vielleicht nochmal drei Beispiele zu nennen, die jetzt gerade stattfinden aus den verschiedenen Regionen, um die Diversität der Kampagne nochmal zu spüren. In Hamburg gibt es am Ende August einen fairen Beach Day, wo dann auch Beach-Nationalspieler Lukas Pretschner vor Ort ist und über den Sport halt mit dem Thema Bälle und Textilien halt dafür wirbt und man gleichzeitig auch noch Sport treiben kann. In Leipzig gibt es Anfang September eine sehr, sehr große Konferenz zur fairen Beschaffung von Sportartikeln. Dort auch alle rechtlich herzlich eingeladen, ist auf jeden Fall kostenlos und kann man sich auch gut vernetzen mit AkteurInnen aus dem Bereich Beschaffung und Sportgroßveranstaltungen. Und in Berlin, wo ja irgendwie das Kernzentrum immer noch ist von Sporthandel Fair, gibt es gerade ja auch Gespräche mit dem Landessportbund Berlin ganz direkt, wie man die Amateurvereine ansprechen kann, welche Regularien es auch geben soll bei der fairen Beschaffung, wie wir eine Beschaffungsrichtlinie erstellen für Vereine, die gerne umstellen wollen. Also so viel zu helfen wie möglich, um die Vereine halt, die wenig Ressourcen haben, viel Ehrenamt, viel andere Aufgaben auch schon haben, so eigentlich so ein Gesamtpaket in die Hand zu drücken und dann nur noch überzureichen und zu sagen, jetzt könnt ihr loslegen.
Ja, richtig gut, weil ich glaube, dass gerade dieser Punkt, welche Sachen kann ich denn kaufen? Also da vielleicht auch Empfehlungen zu geben, der fehlt häufig Vereinen und ich bin ja auch häufig mit Landessportbünden im Gespräch und da wird halt auch einfach häufig gesagt, ja, wir dürfen gar keine Empfehlungen rausgeben, wir haben bestimmte vielleicht Kooperationsvereinbarungen, aber dürfen da jetzt auch irgendwie den Markt nicht beeinflussen und gerade bei so einem Thema braucht man aber irgendwie auch Leute, die ja das Wissen einfach haben und dass man halt das Ehrenamt damit entlastet, weil ich sage immer, es muss jetzt nicht jeder Sporttreibende Experte für Nachhaltigkeit werden. Also das können wir gar nicht erwarten von den Leuten, die in den Sportvereinen Sport treiben. Und deshalb so diese Hilfestellung zu geben, finde ich super wichtig und super großartige Arbeit. Das heißt, man kann an den Workshops, an den Podiumsdiskussionen und so teilnehmen. Könnte ich jetzt auch selber für meinen Verein so einen Workshop organisieren?
Genau. Wir haben auf jeden Fall auch die Möglichkeit, wenn Interesse besteht, halt den Verein zu briefen, worauf man achten sollte bei einem Workshop-Format. Wir haben auch sehr, sehr viele eigene Bildungsmaterialien, die man sich herunterladen kann über unsere Website, auch kostenlos natürlich. Zum Beispiel gibt es den Film Ein Ball, den wir mal gemeinschaftlich mit Engagement Global gedreht haben. wo es in 18 Minuten oder 17 Minuten eigentlich dargestellt wird, was fairer Handel in der Ballproduktion eigentlich bedeutet. Der Film ist auch für Kinder und Jugendliche gedacht und darüber hinaus wurde noch eine Handreichung beispielsweise erarbeitet, die man direkt einsetzen kann vor Ort. Also ich habe den Film, den kann ich zeigen. Ich habe eine Handreichung, wo drin steht, welche Bildungsangebote ich da mit den Kindern und Jugendlichen durchsprechen kann. Und das kann jeder oder jede Interessierte natürlich im Verein umsetzen. Wenn es jetzt ein bisschen konkreter wird, beraten wir natürlich auch nochmal gerne oder schicken auch jemanden aus der Region dann auch gerne mal vorbei, der mit unterstützt. Aber ja, tendenziell ist das, sind wir immer daran interessiert, so viele gute Beispiele wie möglich zu teilen und auch auf unsere Website zu stellen und hören natürlich auch immer gerne von Vereinen, die irgendwie neue Wege gegangen sind und die wir dann in der nächsten Vernetzungsveranstaltung auch mal anderen teilhaben lassen können.
Ja, spannend. Und das heißt, wir haben gerade schon gehört, dass Sensibilisierungsarbeit geleistet werden muss, dass manchen das noch gar nicht so sehr bewusst ist, wie wichtig dieses Thema faire Sportbekleidung überhaupt ist. Und wir haben die Hürde gehört, wo fängt man überhaupt an? Gibt es sonst noch Herausforderungen, die Personen in Sportvereinen haben, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen wollen?
Ja, also mir fällt auf jeden Fall der Bereich Verfügbarkeit ein von Artikeln. Das ist halt nicht so, wie man sich das im konventionellen Handel vorstellt, dass man beispielsweise jetzt bei 11 Team Sport oder Sportteame Produkte hat, die schon lange produziert wurden, also die Massenware, die danach nur noch bedruckt werden muss mit dem Vereinslogo oder ähnlichem. Das hat man in der fairen Beschaffung nicht. Das sind Produktionen, die direkt erst dann ausgelöst werden, wenn das Design und wenn der Verein sich entschieden hat, eine neue Trikotkollektion zu bestellen. Das kann dann halt schon mal gut 4 bis 6 Wochen in der Produktion dauern, bis dann normalerweise die Artikel, wenn sie fair gehandelt sind, oftmals aus Portugal, in Abstrichen der Türkei oder viel immer noch aus Indien, dann muss man nochmal 2 Wochen extra anrechnen, ankommen. Das ist eine, in Anführungszeichen, Hürde, beziehungsweise wenn man sich mit dieser Hürde gut auseinandersetzt und zwar strategisch und überlegt, wann brauche ich denn neue Trikots, wann brauche ich denn neue Bälle und das eben nicht 3 Wochen vor Saisonbeginn macht, sondern vielleicht 5 bis 6 Monate vorher, wenn man sich da so einen kleinen Kalendereintrag vielleicht erstellt, dann klingelt es plötzlich, ach, Trikots, Bälle, dann kann man nämlich auch die Möglichkeit, natürlich mit viel, viel Vorlauf, die Bälle und Shirts oder ähnliches noch frühzeitig zu beschaffen von einer Organisation, die halt für Nachhaltigkeit steht. Und das Schöne ist halt, dass viele von diesen Anbietern natürlich auch gemerkt haben, es kann ein bisschen länger dauern, wie können wir dann irgendwie dagegen steuern? Es gibt super kreative Designer und Designerinnen in diesen Organisationen, die aus eurem Verein oder aus eurem Vereinstrikot oder aus euren Bällen dann wirklich Kunstwerke zaubern zum Teil. Also mit Mustern, die ihr aus dem Shop von den größten Anbietern jetzt noch nicht kennt oder Bälle, die dann mit dem Vereinsemblem, mit der Stadtlandkarte oder Ähnlichem versehen werden. Also sehr, sehr spannend und sehr, sehr schöne extra Möglichkeit, halt irgendwie für den Verein zu werben. Und das sind halt irgendwie ja, Dinge, die ich gerne mit an die Hand gebe. Klar, es gibt Barrieren, aber mit strategischer Ausrichtung ist auch irgendwie alles möglich.
Super, ich glaube, das hilft nochmal mit, also dass es auch einen Mehrwert bringen kann, wenn man sich für faire Bälle und Trikots entscheidet. Ich würde jetzt gerne noch mal so auf eine Metaebene gehen, dass du uns noch ein bisschen mehr zu der Kampagne erzählst. Für die Leute, die vielleicht auch merken, es gibt ein gesellschaftlich wichtiges Thema, was sie gerne angehen würden, wo sie merken, okay, das reicht uns vielleicht auch nicht, das nur in unserem eigenen kleinen Verein zu machen, sondern wir müssen da irgendwie auch ein Netzwerk bilden und uns mit anderen Leuten und Organisationen zusammentun. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Also wie hat sich Sport Handelt Fair gegründet damals und wie hat man es überhaupt geschafft, so viele Organisationen in diesem Thema zusammenzubringen?
Also ja, da muss ich nochmal ein bisschen ausholen und vielleicht ein bisschen erklären. Also ich hatte ja gesagt, dass sehr viele Kommunen beziehungsweise auch faire HandelsakteurInnen in der Kampagne drin sind. Und das liegt daran, dass eine Initiative der AGL, das ist die Arbeitsgemeinschaft Eine Welt Landesnetzwerke. Das können zum Beispiel kleine Eine Weltläden sein, vielleicht habt ihr in der Region schon mal gesehen, oder richtige Städtegemeinschaften wie Eine Welt Leipzig oder Eine Welt Kiel, die viel, viel Bildungsarbeit machen, nicht nur im Sport, oder Sport war eigentlich bis dato nämlich eben nicht Teil von diesen Eine Welt Netzwerken. Die haben sich zusammengeschlossen in dem Fachforum Konsum und Produktion und wollten was im Sport umsetzen. Ja, und deswegen sind so viele Mitglieder aus den Eine Welt Netzwerken immer noch in der Kampagne vertreten. Nicht mehr alle wie seit Beginn, denn mittlerweile gibt es ja auch eine andere Finanzierungsform, denn dieses Pilotprojekt, da ging bis über 3 Jahre und danach ist die Finanzierung ausgelaufen und konnte jetzt in dem Format, wie es damals angelaufen war, eben noch nicht weitergeführt werden, sondern anders. Und trotzdem ist es aber sehr, sehr schön, dass diese AGL-Mitglieder oder regionalen Ansprechpersonen weiterhin ihre Zeit für die Kampagne widmen. Ja? Also die haben einen normalen Job in ihrem Landesforum, haben dann aber durch die Intensiv-AG, durch die AG-Bildung oder ähnliche Formate sich extra Zeit genommen, weiterhin für die Kampagne, um halt eben nicht nur finanzielle, sondern auch personelle Unterstützung dazu liefern. Das Gleiche macht beispielsweise auch einer der Gründungsakteure, WEED e.V. hier aus Berlin. Die unterstützen dann die Bereiche Social Media und Öffentlichkeitsarbeit und vor allem auch die Bildungsarbeit. Und so hat man immer noch ein ganz gutes AkteurInnenfeld, die gemeinsam die Kampagne vorantreiben. Das Wichtigste war halt immer, dass man die inhaltliche Koordination weiterhin finanziert, denn die inhaltliche Koordination arbeitet eher als Vernetzungsperson, also die verschiedenen AkteurInnen vernetzt und eigentlich ja die Transferleistung zwischen den Bundesländern irgendwie herstellt, damit nicht jeder in seinem Bundesland das macht, was vielleicht schon irgendwie anderswo besser erprobt wurde. Und genau diese inhaltliche Koordination habe ich ja seit Anfang des Jahres inne. Und wir haben dann über die Heidehof-Stiftung jetzt gerade, kann ich auch so offen sagen, bis zum Ende des Jahres diese inhaltliche Koordination erstmal gesichert. Das war auch wieder eine Sache. Das ist das erste Sportprojekt mit der Heidehof-Stiftung, das wir mit einem Bezug zur BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, besetzt haben. Also ich habe angerufen und habe danach in einem Call von 45 Minuten halt die Organisation und die Programmverantwortliche da überzeugt, dass wir mit der Kampagne und dass es BNE-Bezug im Sport geben muss. Und anscheinend hat das irgendwie funktioniert, denn wir haben sozusagen jetzt die Fördergelder bis zum Ende des Jahres bekommen. Und das ist natürlich auch direkt von mir ein Tipp für Organisationen, ne? Dieses Thema, was ihr habt, vielleicht auch mit Sportbezug irgendwie zu besetzen. Also wenn ich jetzt auf die Website gehe und mich davon hätte abhalten lassen, dass es noch kein Sportthema gibt bei der Heidehof-Stiftung, ja, dann hätten wir die Fördergelder nicht bekommen. So haben wir jetzt, sage ich mal, den Schritt gewagt und einfach mal vielleicht einen Pilot auch hier gesetzt, der dann im besten Fall natürlich von der Heidehof weiterfinanziert wird. An sich haben wir aber auch schon gerade aktuell Gespräche bzw. einen größeren Förderantrag, der dann über die inhaltliche Koordination hinausgeht und dann auch noch viel Bildungsarbeit, auch insbesondere Richtung Euro 2024, denn da wird sehr, sehr viel kommen in Deutschland, vielleicht noch die Strukturen zu vergrößern.
Dankeschön. Und ich glaube, das gibt auch nochmal einen großen Einblick so in das Thema. Okay, es gab erstmal ein Pilotprojekt und dann aber auch schon zu überlegen, was sind dann die nächsten Schritte danach? Also kannst du sagen, was das eigentliche Ziel von diesem Pilotprojekt war und was damals gedacht wurde, was sich vielleicht daraus entwickelt?
Genau, also gedacht war ganz im ersten Schritt eigentlich überhaupt die Vernetzung von AkteurInnen, ne? Also diesen Erfahrungsaustausch, den Austausch von Expertise, weil so viele Organisationen haben sich ja damals irgendwie, ich war noch nicht in der Kampagne drin, aber habe mir das natürlich dann sagen lassen, so viele Organisationen wollten gerne den Bereich Sport und nachhaltige Entwicklung irgendwie bespielen und dann ergibt es ja nur Sinn, dass man sich möglichst viel austauscht, auch gemeinsame Bildungsmaterialien entwickelt und dafür ist so eine Koordinationsstelle halt extrem wichtig, dass man dann halt koordiniert und sagt, ich habe doch gerade aus Sachsen-Anhalt gehört, die möchten gerade ein Bildungsmaterial machen, schließt euch doch mit Niedersachsen zusammen und schon drückt man die Kosten und vernetzt die beiden Akteure und das sind so Leistungen, die von Fördergebenden oftmals gerne vergessen werden, aber die extrem wichtig sind. Denn wir haben mittlerweile in der Kampagne auch schon so viele tolle Bildungsmaterialien entworfen und die müssen natürlich dann auch irgendwie in die Welt getragen werden. Und das können die Akteure alleine dann zum Teil gar nicht stemmen, die dann nur in ihren Bundesländern agieren. Aber wir als Kampagne können natürlich sagen, ey, wir haben hier aus NRW, was gerade ein gutes Beispiel ist, eine Broschüre für faire Sportveranstaltungen. Die legen wir jetzt zum Beispiel auch in Berlin aus oder promoten wir bei digitalen Vernetzungstreffen, die dann so würde diese Reichweite niemals sonst entstehen. Ja, und das sind halt, glaube ich, wichtige Aspekte von einer Koordination, die immer mitgedacht werden sollen.
Ja, finde ich auch super wichtig, weil ich das auch gerade sehe, wie viel Unterschied oder wie häufig das Gleiche in unterschiedlichen Sportverbänden, in unterschiedlichen Bundesländern gemacht wird. Jeder macht irgendwie sein eigenes Ding, seine eigene Zertifizierung für Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder halt auch ähnliche Bildungsmaterialien und da geht einfach unglaublich viel Energie verloren, wenn wir alle immer bei Null anfangen und das Gefühl haben, wir müssen jetzt alle den Workshop wieder von Null aufbauen und uns das konzeptionell erarbeiten.
Deshalb, genau, da habe ich noch ein gutes Beispiel auch noch, wenn ich dich da kurz, unterbrochen habe. Die Erasmus-Plus-Projekte, ne, aus dem Bereich Sport in Europa, die haben ja zum Teil Projektvolumen da bis zu 400.000 Euro und da muss immer ein sogenannter intellektueller Output am Ende stehen, immer. Und ich habe so viele von diesen intellektuellen Output schon gelesen und die gehen niemals so genug in die Tiefe, weil dann die Projektorganisation, also es gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber viele von diesen Projektorganisationen einfach nur diesen intellektuellen Output, das ist eine Broschüre, irgendwie noch rausbringen müssen, aber auch gar nicht mehr danach, weil das Projekt ja ausläuft, überhaupt gar nicht die Möglichkeiten haben, das irgendwie weiterzutragen. Und dann, da sind so viele tolle Ressourcen wahrscheinlich jetzt auch irgendwie im Internet verteilt auf irgendwelchen Websites, die gar nicht mehr funktionieren. Ja, und das ist auch wieder eine Aufgabe, die sollte mitgedacht werden, Organisationen. Ja, wir brauchen nicht noch eine innovative Methode, wenn wir überhaupt noch nicht die letzten 10 innovativen Methoden noch gar nicht ausprobiert haben. Ja, ja. Also ein Strukturthema.
Ja, aber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, so dieses Innovation bedeutet vielleicht auch nicht immer alles von Grund auf neu zu machen, sondern das, was da ist, vielleicht auch zu sammeln und zu vernetzen und wieder weiterzugeben und dass man da dann auch schaut, dass es vielleicht nicht bedeutet, wir müssen noch ein neues Format machen, sondern dass man dann auch auf die Fördermittelgeber zugeht und sagt, okay, es gibt hier viele kleine Sachen, aber dieser nächste Schritt fehlt uns eigentlich. Was ich noch super spannend und wichtig fand, was du gerade gesagt hast, ist der Punkt auf Fördermittelgeber zugehen und einfach mit seiner Idee vielleicht erstmal unbefangen zu sagen, hey, wir haben diese Idee, wir würden das gerne weiterfinanzieren, wir glauben, dass ihr gut zu uns passt, passen wir zusammen, könnt ihr uns das fördern? Kannst du vielleicht da nochmal ein bisschen zu erzählen, warum ihr vielleicht auch die Heidelhof-Stiftung ausgesucht habt und wie ihr das vielleicht auch vorbereitet habt?
Ja, also die Heidelhof-Stiftung haben wir unter anderem durch die Fördermittelrecherche und die Fördermitteldatenbank, die ich schon aufgestellt hatte, natürlich nochmal direkt ins Auge gefasst, weil ich schon wusste, ich hatte mal ein Projekt in Aussicht, was da hätte auch schon laufen können, in dem Moment aber noch nicht funktionieren konnte. Und jetzt konnte ich natürlich auf diese Ressource zurückgreifen und zu denken, Heidelhof-Stiftung hat mittlerweile auch viele Projekte im Bereich Umwelt, aber auch viele Projekte im Bereich BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, aber eben noch kein Projekt im Bereich Sport. Und das war halt irgendwie so diese Transferleistung, die ich dann probiert habe, dort klarzumachen in dem Gespräch, wie ich gerade auch schon erwähnt habe, um beide Engagementbereiche einerseits zu verbinden, die normalerweise getrennt gesehen werden und dann noch mit Hilfe des Sports und dann nachweisen zu können, dass wir eine Kampagne haben, die wirkt, die auch zum Teil ehrenamtlich geführt wurde dann in den Anfangsbereichen, wo man natürlich auch relativ gut schon darstellen konnte, wir haben dieses Vernetzungstreffen gemacht, wir haben diesen Leitfaden schon rausgebracht, ne? Also die Vorleistung war ja schon gegeben, also da kann man natürlich dann auch schön muss man natürlich direkt auftischen, was auch alles schon passiert ist. Ne? Also das, man muss sich schon gut verkaufen bei den Fördergebenden. Ja, aber das rauszufinden, ja, wo vielleicht auch noch was fehlt und das vielleicht auch so als Bereich, wie du gerade angesprochen hast, Innovationen zu verkaufen, nicht, dass jetzt unbedingt was ganz neu gedacht wird, aber dass die bestehenden Engagementbereiche eben mit diesem Sportbezug noch genutzt werden, das finde ich ist halt so ein Aspekt, den ich jedem nochmal mit an die Hand geben wollen würde. Da kreativ und auch mit so einer gewissen Portion Mut vielleicht auch ranzugehen, denn so ein Anruf kann auf jeden Fall auch helfen, auch wenn es in diesem Jahr nichts wird, haben die vielleicht, habt ihr die Organisation schon mal vorgestellt und also vor allem, ne, vor einem Förderantrag immer noch mal telefonieren, ne? Also ich glaube, das ist essentiell. Ja. So viele Sachen, die ich noch geändert habe in Förderanträgen, nachdem ich da telefoniert habe, auch viele sind sehr nett und sagen, ja, das sind unsere Engagementfelder, probiert doch insbesondere nochmal darauf einzugehen. Ne? Also solche Tipps, die bekommt man nur am Telefon und da nicht schüchtern sein und vor allem genug Zeit haben, den Förderantrag zu schreiben. Wenn man den erst fertig geschrieben hat und das am letzten Tag, dann kann man natürlich nicht mehr anrufen.
Ja, ich glaube, das sind drei super wichtige Punkte, die du gerade genannt hast. Also erstmal, dass ihr halt so ein Proof of Concept schon hattet, dass ihr schon bestimmte Strukturen hattet, ihr seid in Vorleistung gegangen. Das habe ich sowohl bei dem Beispiel von Sport handelt fair als auch beim FC Internationale, den du in der letzten Folge vorgestellt hast, dass es halt schon eine Grundlage gab, auf der ihr aufbauen könntet. Und das ist, glaube ich, für Fördermittelgeber auch immer super hilfreich zu sehen, okay, die haben da auch ein bisschen Expertise, da ist Hintergrund. Wir können denen vertrauen, dass das auch ein gutes Projekt wird und dass die auch die Kapazitäten haben, das Ganze umzusetzen. Der zweite Punkt, den du gerade gesagt hast, schaut euch an, was vorher gefördert worden ist von der Stiftung, vielleicht auch die Förderhöhen, dass ihr so ein gewisses Gefühl dafür habt, in welche Richtung euer Antrag gehen kann. Und dann aber auch nicht davor zurückschrecken, ein bisschen neue Wege zu sehen. Also wenn man sagt, okay, BNE haben die vorher schon gefördert, da noch so einen Twist reinzugeben mit Sport ist natürlich super, super gut und für die dann ja auch innovativ. Und der dritte Punkt, beim Fördermittelgeber anrufen, ist einfach immer hilfreich. Für die ist es, glaube ich, eher komisch, wenn euer Antrag da auf dem Tisch liegt und sie, von denen habe ich noch nie gehört, wer ist das, kann ich denen vertrauen? Also das man da halt einfach schon mal so einen Fuß in die Tür bekommt, vielleicht sich auch kennenlernt und dann auch wichtige Informationen einfach für den Antrag dann auch mitnimmt. Ich glaube, super wichtige drei Punkte, die du gerade gesagt hast. So zum Abschluss, wo geht's ab jetzt hin? Also was sind so eure nächsten Ziele für Sport handelt fair? Ich glaube, du hast es vorhin schon ein bisschen angeteasert, aber wie sieht so eure weitere Planung aus?
Ja, also das große Ziel der Kampagne ist auf jeden Fall, in jedem Bundesland eigentlich Workshops oder Vernetzungsmöglichkeiten anzubieten zum Thema Sport und fairer Handel, respektive auch Nachhaltigkeit, denn fairer Handel wird auch relativ schnell mit Klimaschutz und ähnlichen Themen verknüpfbar, denn alles hängt mit allem zusammen. Das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Ansonsten steht die enge Zusammenarbeit auch Richtung Euro 2024 mit den Host Cities im Raum. Wir haben sehr, sehr viele AkteurInnen, die bereits vernetzt sind in den mit den Senatsverwaltungen. Beispielsweise hier in Berlin sind wir in engen Gesprächen, haben ja unter anderem als Expertise mit reingebracht in das Leitbild, das entworfen wurde von der Stadt Berlin zur Euro, das nachhaltige Leitbild. Und da saßen wir von Anfang an mit am Tisch und haben die Expertise auch mit reingebracht Richtung ja, nachhaltige Beschaffung. Wie sieht es aus mit der Kleidung von Volunteers oder Ähnlichem? Das wollen wir natürlich auch noch Richtung 2024 pushen. Und natürlich als großes Themenfeld dann 2023. Wie sieht es aus mit der inhaltlichen Koordination? Kriegen wir vielleicht noch welche, die ganz speziell nur Referenten oder ReferentInnen sind für Sport und fairen Handel, die dann die Landessportbünde vielleicht vor Ort unterstützen können, dass man halt irgendwie so eine Symbiose schafft, ne, zwischen den Organisationen im organisierten Sport und nicht organisierten Sport. Also da diese Plattform herzustellen, ist natürlich eine hehre Herausforderung, aber ich glaube, eine sehr spannende und wir haben so viele motivierte Personen, auch immer neue Orgas, die dazukommen, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir in den nächsten Jahren da auch weiterhin richtig schön am fair gehandelten Ball bleiben.
Super, danke schön, Anton, für das wunderbare Interview. Ich glaube, wir haben alle super viel mitnehmen können und auch jetzt so die ersten Schritte, was man überhaupt jetzt machen kann, wenn man sich in seinem Sportverein für das Thema engagieren will. Herzlichen Dank und vielleicht bis bald.
Bis bald. Vielen Dank, Mira.
Das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr jede Woche aktuelle Infos zu Fördertöpfen direkt in euer Postfach haben möchtet, dann könnt ihr euch in den Shownotes für meinen Newsletter anmelden. Bis zum nächsten Mal.